Mensch, herzlich willkommen zum Podcast Leadership Masterclass von den besten Lernen. Ich freue mich so, weil ich denke, ich habe eine der besten hier heute im Podcast. Ich habe heute hier Frau Professor Dr. Sabina Schutter. Sie ist seit 2021 Vorstandsvorsitzende vom SOS Kinderdorf e.V. Sie ist Soziologin und Pädagogin und hat die Kinderrechtsorganisation durch eine bedeutende Erneuerung geführt. Die stabile Neuaufstellung des Kinderschutzes sowie transparente Aufarbeitung pädagogischen Unrechts wurden von ihr initialisiert und umgesetzt. Führung in Krisenzeiten kann sie. Und ich habe gerade schon gesagt, wenn wir nicht drüber sprechen, heute, jetzt, wann dann? Ihr Leadership-Credo, Grace under Pressure. Die Frau schwierige Fragen stellt, Entscheidungen trifft, die auch wehtun und in einer Führungsposition den eigenen Kompass behält, werde ich heute mit ihr besprechen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, liebe Sabina.
Dankeschön, liebe Brigitte. Da habe ich ja jetzt die Erwartungen relativ hochgeschraubt.
Und das ist ganz wunderbar, weil ich bin davon überzeugt, dass wir diese Erwartungen auch noch übertreffen werden. Wenn wir von Krisenzeiten sprechen, und wir sind ja im Moment in einer Multi-Crisis-Situation und gleichzeitig bist du ja jemand, die Krisen wirklich auch super bewältigt hat, ist für mich erstmal die Frage, was bedeutet denn für dich gute Führung in Krisenzeiten?
Gute Führung in Krisenzeiten heißt, dass ich zum einen transparent bin, also dass ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen Tacheles rede und sage, wir sind in dieser und dieser Situation und aus meiner Sicht führt der Weg in die Zukunft da und da lang, dass ich da also eine Klarheit habe. Das heißt aus meiner Sicht auch, dass ich berührbar bleibe. Also, dass ich nicht versuche vorzuspielen, mir macht das alles gar nichts aus, sondern dass ich schon klar mache, das ist für mich auch schwierig, aber wir schaffen das gemeinsam. Und gute Führung in Krisenzeiten heißt, glaube ich, auch, dass du halt selber schaust und dass ich auch darauf schaue, dass meine Kolleginnen und Kollegen ihr Ressourcentöpfchen voll haben. Dass wir eben nicht alles nur in die Krise investieren, sondern auch sagen, Mensch, ich bin der Meinung, du brauchst jetzt mal einen Tag Pause und steig jetzt bitte mal aus. Und dann sollte die Person idealerweise auch nicht beleidigt sein, sondern sagen, stimmt, du hast recht, ich muss mal atmen.
Und ist das ein Unterschied aus deiner Sicht von Krisenzeiten zu Normalzeiten?
Ich glaube, der Unterschied ist, dass du dir außerhalb von der Krise auch mal leisten kannst, nicht so genau hinzuschauen. Also jeder von uns ist ja auch mal beschäftigt oder ich entwickle was inhaltlich und dann habe ich vielleicht mal eine Woche nicht ganz so klar den Blick auf meine Kolleginnen und Kollegen. In der Krise kann nicht genau hinschauen ganz schnell dazu führen, dass dir das ganze Team umkippt. Und das sollte man, glaube ich, vermeiden, weil du ja eben da alle an Bord brauchst und alle müssen fit sein und alle müssen präsent sein. Und da ist mir halt wichtig, dass ich da eben den Fokus stärker aufs Team lenke. Während in anderen Situationen es schon eben mal sein kann, dass ich auch mal nicht so genau hinschaue, obwohl ich mir dann natürlich immer Mühe gebe.
Jetzt mache ich mal ein großes Fass auf und ich weiß nicht, ob wir da reinkommen oder nicht. Und zwar war ich ja gestern auf der Sheroes Heldinnenkonferenz von der CSU persönlich eingeladen. Und da ist nochmal die Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau deutlich geworden. Und das will ich eigentlich mal nicht aufmachen, dieses Fass. Aber für mich mal die Frage, erlebst du darin, was du gerade gesagt hast, nämlich Klarheit, Transparenz im Sinne von, okay, hey, ich finde es jetzt auch gerade schwierig oder nimm dir mal einen Tag frei. Findest du, das ist typisch weiblich oder würdest du sagen, nein, das bin einfach ich in der Führung oder ganz anders?
Also ich habe zweimal eine Rückmeldung gekriegt, wo ich den Eindruck hatte, das hat schon was mit meinem Geschlecht zu tun. Mir hat einmal ein Mensch gesagt, der auch auf C-Level arbeitet, Frauen in deinem Alter auf der Position neigen dazu, sehr klar zu sein. Und das ist etwas, woran sich der Rest auf dem Level oft erst gewöhnen muss. Weil er meint, es ist normaler, dass man eben auf dem Level den Ball flach hält, die Lage ruhig hält und nicht ganz so transparent ist. Und jemand anders hat mir in der Führungskräftefortbildung mal gesagt, also Frauen wie du, die gehen mir total auf die Nerven, die machen immer alles richtig.
Die Frage ist jetzt, hast du beides als Kompliment empfunden oder nicht?
Ich fand beides total wertvoll. Also ja. Ich fand beides einen wertvollen Reflexionsanlass, weil ich vor allen Dingen bei dieser letzten Rückmeldung in der Fortbildung, das war so ein wahnsinnig sympathischer Mensch, der aber gesagt hat, ich komme im Moment in meinem Unternehmen nicht weiter, weil die Kompetenzen, die ich habe, sind im Moment überhaupt nicht gefragt. Da wird mehr Weichheit eingefordert, da wird mehr Beziehungsfähigkeit eingefordert. Und ich bin doch die letzten 20 Jahre auch so klargekommen. Und dann habe ich ihm was anderes vorgelebt und dann hat er gesagt, das geht mir so auf die Nerven. Und jetzt habe ich mehr Verständnis für solche Leute. Also ich verstehe jetzt eher, warum ich auch so nervig bin.
Weil du so viel Verständnis hast und so. Ja, genau. Ja, aber das ist natürlich wie in allen Beziehungen, und es ist ja eine Arbeitsbeziehung, die wir da leben an der Stelle, ist es natürlich immer so, je unterschiedlicher, desto anstrengender auf der einen Seite und je unterschiedlicher gleichzeitig, desto diverser. Und das wissen wir natürlich aus Studien, je diverser Teams, je diverser auch Führungsteams sind, desto besser sind sie in der Performance, auch wenn die Reibung erstmal heftiger ist.
Ja, genau. Ja.
Jetzt folgt Werbung. Sind Sie bereit für den nächsten Schritt in der Unternehmensführung? Bei Netzwerk Intelligenz bieten wir Mittelständlern ein einzigartiges Konzept, um auf Führungsebene starke, bereichsübergreifende Netzwerke aufzubauen. Über einen Zeitraum von 8 Monaten erleben Sie praxisorientierte Workshops, Outdoor-Aktivitäten, die Future Leadership Online Academy und interaktive Live-Online-Sessions. Gemeinsam legen wir den Grundstein für Vertrauen, Zusammenarbeit und nachhaltigen Erfolg. Wirtschaftlichen Herausforderungen wie langsame Entscheidungsprozesse, fehlende Innovation oder Silo-Denken begegnen wir mit Netzwerkintelligenz genauso wie mangelnde Mitarbeiterbindung oder schwache Führung. Die intelligente Vernetzung von Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen innerhalb Ihres Unternehmens führt zu mehr Zusammenarbeit, Innovation und schnellerer Entscheidungsfindung. Das bildet die Grundlage für nachhaltigen Erfolg und Wachstum. Informieren Sie sich noch heute unter www.netzwerkintelligenz.org oder in unserem Linktree.
Wie sorgst du denn, das finde ich nochmal ganz spannend, dafür, dass in Krisenzeiten die Orientierung bleibt, sowohl für dich als aber auch für das Team?
Also die Krise, die wir als SOS Kinderdorf gerade durchlebt haben, hatten wir ein großes Ideal. Also wir haben gesagt, wir wollen transparent Unrecht gegenüber Kindern aufarbeiten. Und damit war das Ziel sehr klar definiert. Und wir haben für uns alle definiert, wir wollen Gerechtigkeit schaffen, wir wollen nach außen hin transparent sein und wir wollen Verantwortung übernehmen. Und an diesem Ziel haben sich eigentlich alle orientiert. Mhm. Und dadurch konnten wir da relativ gut durchnavigieren, weil wir den gleichen Kompass hatten. Sicherlich gab es an der einen oder anderen Stelle Sorgen, Ängste, Widerstände. Aber es haben ja auch immer wieder alle gemerkt, Mensch, an der anderen Stelle von meiner Sorge steht jetzt gerade ein Kind und dem kann ich mich nicht entziehen.
Und das ist natürlich ganz schön, ne, wenn du sagst, also schön in Anführungszeichen, wenn du sagst, da ist das Ziel ganz klar. Und das Ziel ist ja so deutlich, das brauche ich nicht nur auf rationaler Ebene greifen, das kann ich auf allen Ebenen, Körperlichkeit und auch auf emotionaler Ebene total greifen. Vielleicht noch für unsere Zuhörer, was war vorher, dass das Ganze, nämlich diese Aufarbeitung, eine Krise sozusagen ausgelöst hat, damit ihr jetzt ganz klar habt, wir arbeiten das auf oder wir sind da auch schon fast durch?
Also in 2021 haben sich junge Menschen an SOS Kinderdorf gewandt, die, während sie bei SOS Kinderdorf gelebt haben, Gewalt erlebt haben durch Mitarbeitende. Und dann haben wir festgestellt, wir wissen nicht genau, ob dieses Problem jetzt ein Einzelproblem war oder ob das im gesamten Verein vorgekommen ist. Und wir sind ja 70 Jahre alt, also die Wahrscheinlichkeit, dass in den letzten 70 Jahren irgendwann auch mal Gewalt vorgekommen ist, die war relativ hoch. Und dann haben wir eine Aufarbeitungskommission eingesetzt, also eine unabhängige Kommission, die eben die gesamte Vereinsgeschichte durchsuchen sollte. Und damit war klar, das ist etwas, was in anderen Organisationen auch zu einer Krise geführt hat. Und uns war aber von Anfang an klar, dass wir damit transparent umgehen. Das heißt, es gab nicht die Alternative, wir geben jetzt alles unter den Deckel und dann wird das schon gut ausgehen, sondern es war klar, wir müssen damit an die Öffentlichkeit. Und von daher war allen Beteiligten klar, das kann nicht völlig ohne Krisen erleben passieren. Und es war auch auf Seiten der Mitarbeitenden natürlich eine Identitätskrise, weil die Mitarbeitenden gesagt haben, was ist, wenn jetzt rauskommt, dass wir die letzten 50 Jahre immer Kinder misshandelt haben? Kann ich dann für den Verein noch stehen? Oder habe ich vielleicht in der Vergangenheit Fehler gemacht? Also da waren ganz viele Grundfesten von den Kolleginnen und Kollegen angegriffen. Das hat uns aber am Ende stärker gemacht. Mhm. Weil ich hatte das Gefühl, wir waren immer sehr ehrlich, auch mit unseren Ängsten. Und dadurch sind wir eigentlich eher mehr zusammengewachsen.
Und es ist ganz spannend, weil die Frage, die ich gerade auf den Lippen hatte, hast du mir jetzt gerade schon beantwortet, nämlich wie sind die Menschen damit umgegangen, auch im Außen? Welche Response hattet ihr, dass ihr sagt, wir arbeiten das jetzt auf? Das ist für mich jetzt so eigentlich schon mal beantwortet. Die nächste Frage, die mich da aber sofort aufhorchen lässt, welche Krisenkompetenzen würdest du denn sagen, neben, du hast schon gesagt, Transparenz und Klarheit, aber welche Kompetenzen würdest du denn allen irgendwie mitgeben können? Also nicht nur auf C-Level-Ebene, sondern auch drunter, die vielleicht nochmal andere Kompetenzen brauchen.
Also was ich total wichtig finde, ist, dass alle Mitarbeitenden irgendwo einen Safe Space haben. Also ist es die Ebene, dass ich im Team, also in meinem direkten mitarbeitenden Team oder mit meiner Vorgesetzten oder dadurch, dass wir externe Supervision hinzuziehen. Also irgendwo brauche ich einen Safe Space, wo ich wirklich mal sagen kann, was mir auf dem Herzen liegt. Und dass wir auch von Anfang an gesagt haben, wenn es jetzt dazu kommt, dass Fehler aufgedeckt werden und, also Brigitte, du weißt es besser als ich, wenn man mit Kindern arbeitet, kommt es zu Fehlern. Das geht gar nicht anders, ja.
Ich bin zweifache Mutter und bin ganz oft mit ganz vielen Fehlern immer wieder gegengerannt. Ja, ja.
Mhm. Ja, eben. Und du weißt auch, dass sich auch Erziehung verändert. Also es ist ja nicht so, so wie wir heute erziehen, haben wir vor 20 Jahren zum Beispiel nicht erzogen, ne? Und diese ganze Veränderung da deutlich zu machen, es geht hier nicht darum, dass ich irgendjemand jetzt an den Pranger stellen will, sondern es ist total wichtig, dass ihr euch selber reflektiert und damit offen umgeht und darüber sprecht, wenn ihr was wisst oder wenn ihr irgendwie Fehler beobachtet habt. Und das war auch so unser Wording auch immer gegenüber Betroffenen. Jeder, der hier seine Geschichte erzählt, trägt zur Aufarbeitung bei. Und das führt mich zu dem Thema Krisenkompetenz. Das eine Thema ist, ein Safe Space zu schaffen, also klar zu machen, es geht hier nicht darum, Einzelne irgendwie zu verurteilen, sondern es geht darum, dass wir uns öffnen einander. Und das kann, glaube ich, in ganz vielen Krisen helfen. Und das andere ist, dass ich auch Zweifel an dem Kurs offen mache. Also, dass ich sozusagen, wenn ich zwischendurch, weil, ne, ich habe sowas auch noch nie gemacht, wenn ich zwischendurch denke, ich habe jetzt auch Sorgen, dass ich das offen zugeben kann. Ich glaube, auf C-Level, also ich glaube, wenn ich jetzt in der Zeit häufiger gesagt hätte, ich habe Zweifel an dem Kurs, dann wäre das, glaube ich, nicht ganz so gut gewesen. Ja. Aber ich will mich schon mit den Zweifeln der anderen auch auseinandersetzen können, weil sonst verstehe ich nicht, was los ist. Und das Letzte ist, und da würde ich also gerade meinen direkten Kollegenkreis besonders hervorheben, also dieses Team, was direkt mit mir zusammengearbeitet hat, die hatten eine hohe Kompetenz, sich selbst auch zu steuern, also auch sich selber nicht mit allem auszuleeren, sondern die hatten im Grunde auch einen eigenen Filter. Und sie waren in der Lage, auch mir ein sehr kritisches Feedback zu geben. Also ein Beispiel ist, wir haben natürlich auch so Medientrainings gemacht und dann haben wir so Videoaufnahmen gemacht und dann habe ich meinem Leiter der Stabsstelle das Video gezeigt und war ganz stolz und meinte, guck mal, so toll habe ich das jetzt gemacht. Und der guckt mich an und sagt, Sabina, nee, das bist doch gar nicht du. Und das fand ich echt sehr fair, dass er mir das gesagt hat. Es hat mich natürlich auch in eine Krise gestürzt.
Ja. Ja. Und gleichzeitig ist es total wichtig, dass wir da die Authentizität, die dir wichtig ist, dass du die rückgespiegelt bekommst.
Ja, genau.
Und das ist ja auch ein Thema der psychologischen Sicherheit. Ich habe tatsächlich ein paar Fragen, die mir jetzt da aufpoppen. Das eine ist nochmal, um das ein Verständnis zu haben, das finde ich mich ganz spannend in dieser Krise, die ihr durchgemacht habt. Es geht nicht um an den Pranger stellen, habe ich verstanden, sondern es geht um Aufklärung und Verbesserung. Also es geht nicht um, wir schauen in die Vergangenheit und sagen, du hast schlecht, du hast schlecht, du hast schlecht gemacht, sondern wir wollen es aufklären, was ist passiert, und wir wollen in Zukunft uns da besser aufstellen und zu gucken, welche Komponenten gab es damals, die das ermöglicht haben, die wir eben heute revidieren müssen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das ist im Wesentlichen der Kern der Aufarbeitung. Was mir aber da auf der anderen Seite auch wahnsinnig wichtig ist, ist, dass die Betroffenen sich gehört fühlen. Mhm. Mhm. Ne, weil die ihre Geschichte erzählen und weil die das erste Mal das Gefühl kriegen, diese Institution hört mich auch an.
Ja. Genau, und das finde ich nämlich eben auch so wichtig. Deswegen im Mindset oftmals, ja, auch wenn es um kirchliche Aufklärung geht, ja, auch mit Missbrauchsfällen und so weiter, ist ja in der Außenwelt ganz oft, der war's, der muss schuld sein und der macht. So, wer öffnet sich denn da? Ja, in irgendeiner Art und Weise. Beide Seiten nicht. Und deswegen finde ich diesen Aspekt total schön. Und da frage ich dich, ich habe meine eigene Idee dazu, aber da frage ich dich, wie würdest du sagen, kann man diese Idee von nicht an den Pranger stellen, sondern für Aufklärung und für Veränderung, Verbesserung sorgen, in andere Unternehmen transferieren?
Das ist aber eine schwierige Frage. Ich kann dir mal meine Vorstellung davon sagen und dann sagst du vielleicht deine. Was ich übertragen würde, ist, eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen, weil das gilt ja nicht nur für Gewalt gegenüber Kindern, sondern es gibt ja genügend andere Vorkommnisse in großen Unternehmen, die ein krisenhaftes Geschehen haben. Und wenn du da nicht dir mal ehrlich in die Augen schaust gegenseitig und sagst, wir wissen eigentlich, was hier gerade los ist, dann wirst du, glaube ich, immer in so ein komisches Vertuschen reinkommen. Und wenn du immer nur vertuschst, dann baust du ja immer weiter auf diese Staubschicht des unter den Teppich Kehrens. Mhm. Und dann wirst du, glaube ich, nie wirklich zu einer Verbesserung beitragen. Mhm. Also das eine ist eine ehrliche Bestandsaufnahme. Und was ich schon auch wichtig finde, ist Verantwortungsübernahme. Mhm. Weil es ist ja schon so, es sind teilweise Einzelpersonen verantwortlich für Fehler. Und gerade auf C-Level-Ebene ist es total wichtig, Verantwortung zu übernehmen, weil dann können die anderen Mitarbeitenden sich auch entlasten. Und vielleicht letzter Satz dazu. Ich habe den Betroffenen gegenüber immer gesagt, ich übernehme Verantwortung. Weil ich total wichtig fand, dass die Betroffenen auch jemanden haben, wo sie sagen können, so, und die ist dafür verantwortlich. Und wenn die mich dann nicht mehr mögen, dann muss ich damit leben. So, aber die müssen auch eine Person haben, wo sie das hin adressieren können. Und das ist meine Rolle. Da kann ich nicht jemanden vorschieben, der unter mir steht. Mhm. Ne? Und vielleicht diese beiden Punkte, also sich ehrlich machen und auf C-Level Verantwortung übernehmen, das halte ich für zwei ziemlich wichtige Komponenten. Aber was denkst du denn?
Ich finde das nämlich eine ganz wichtige Frage. Ich bin ja in vielen Unternehmen drin und eigentlich sind ja immer auch Krisen im Kleinen, im Großen, im Mittleren, offene, geschlossene Krisen und so weiter. Und ich finde, deswegen hat es mich gerade so begeistert, das ist in erster Linie so ein Mindset-Thema, weil das ist ein unterschiedliches Mindset zu sagen, okay, da ist irgendwas passiert, da schauen wir mal, wer es war und dann übernimmst du mal Verantwortung. Ist ein ganz anderes Mindset von, okay, Wir wollen das aufarbeiten, wir wollen, dass Verantwortung übernommen wird, wir wollen aber vor allem auch schauen, wie gehen wir weiter damit um? Was ist, du hast gesagt, Unternehmenskurs, und ich habe noch aufgeschrieben, Unternehmenskultur. Ist das vielleicht ein Teil einer Unternehmens-Gesprächskultur, die wir hier haben, nonverbal und verbal? Ja, da geht es ja auch um Hierarchieebene, ne? Wie wird das alles gelebt? Also ich meine, da machst du kein Kleines, da machst du ein Riesending erstmal auf. Mhm. Und deswegen finde ich das so wichtig, das Mindset drauf zu haben, für die psychologische Sicherheit, denn es öffnet sich keiner. Das macht ja keiner mit, wenn er oder sie, wie du sagst, nicht das Gefühl hat, ich habe hier einen Safe Space, ich kann hier wirklich drüber sprechen. Und deswegen ist es beides für mich zusammen und vor allem aber dieses Mindset zu transportieren. Es geht nicht um sozusagen, um an den Pranger stellen, sondern es geht vor allem Aufklärung, Verantwortungsübernahme und dann bitte auch weitergehen im Positiven, in der Veränderung.
Ja, aber weißt du, dafür brauchst du auch Zeit. Ja. Das hatten wir es ja im Vorgespräch von. Natürlich bin ich auch mal unter Zeitdruck und wenn dann ein Fehler passiert, dann bin ich natürlich auch ganz schnell dabei zu sagen, wer war das jetzt von euch, ne? Ja, genau. Weil niemand von uns ist da immer voll in seiner Führungspersönlichkeit, dass man das alles richtig macht. Und diese Zeit sich zu geben, und wir erleben jetzt mit der Veröffentlichung des Aufarbeitungsberichts wirklich im Verein so einen großen Change und so eine Chance für eine Weiterentwicklung, dass eigentlich der gesamte Verein und die Mitarbeitenden eher total positiv und energetisch in die Zukunft schauen. Und das finde ich eigentlich ein ganz großes Geschenk, das uns diese Krise gemacht hat.
Absolut. Und Zeit ist natürlich, also wir reden ja von großen Sachen, ne? Und Zeit muss man sich an der Stelle aus meiner Sicht auch für eine Veränderung nehmen. Ich kann nicht Veränderungen und Transformationsprozesse und Krisenprozesse einleiten, das, was ihr ja auch gemacht habt, und dann sagen, okay, aber das machen wir bitte in 2 Monaten, ist das fertig. Das funktioniert halt nicht. Und wir sind in unterschiedlichsten Rollen, wir sind in unterschiedlichen Geschwindigkeiten drin, und wir wissen selber, dass wir alle irgendwelche Themen haben, die wir falsch machen. Und da habe ich gestern im Vortrag, war das total gut, da hat die Keynote-Speakerin dann gesagt, sie hält es wie Gerhard Schröder, der, nachdem er seine Wahl verloren hat, erstmal so, also auf der Bühne stand, ja, also ich als Kanzler, das kann ja gar nicht sein. Also der hat einfach nicht anerkannt, dass er abgewählt worden ist. Am nächsten Tag ist er gefragt worden und sagt, ja, also die Doris hat gesagt, das war suboptimal. So. Und ich finde, wir kasteien uns oftmals selber. Und wichtig ist aus meiner Sicht, für die Fehler natürlich gerade zu stehen, aber auch zu sagen, okay, ist halt nicht gut gelaufen und weiter geht's, ja. Aber dann wirklich auch eine Veränderung einzuleiten und dann aber auch nicht das breit zu treten und tief und so weiter, sondern zu sagen, wer war's? Das, okay, beim nächsten Mal bitte anders, besser, schneller, was auch immer. Und dann gehen wir weiter. Wenn du Fragen hast, komm aber auch zu mir. Weil manchmal ist ein kleines Thema im Hintergrund doch was ganz Großes. Ja. Und dann geht's eben darum, wirklich zu sprechen, um was aufzumachen, ja. Krisenkompetenz, das ist ja unser Thema. Welche Krisenkompetenz hast du denn für dich ganz persönlich in eigenen herausfordernden Situationen? Zum Beispiel, dass da gesagt wird, nee, das bist gar nicht du.
Ja, also ich versuche nicht sofort zu reagieren. Also ich versuche durchzuatmen, auf eine E-Mail nicht sofort zu antworten. Ich versuche auch meine Emotionen dann erstmal ein bisschen im Zaum zu halten. Ich bin ein emotionaler Mensch, das fällt mir nicht leicht. Aber die Erfahrung zeigt, dass eben zum Beispiel so ein Feedback wie das bist nicht du in der Situation ja gut gemeint war und auch richtig war. Insofern erstmal mich zurücknehmen. Und was ich glaube, womit ich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, ist eben dann trotzdem eine gewisse Transparenz herzustellen. Also ich habe zu meinem Sprecher dann natürlich gesagt, ja, danke für das Feedback. Und dann habe ich ihn aber hinterher angerufen und gesagt, du, das verunsichert mich jetzt total. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktionieren kann und was ist jetzt dein Vorschlag so als nächstes? Also da dann auch schon transparent zu machen, dass man das jetzt nicht einfach irgendwie wegatmen kann. Und das Letzte, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, dieses Ressourcenthema, was wir ja auch im Vorgespräch hatten. Ich habe total bewusst in der Zeit, wo es wirklich schwierig geworden ist, angefangen wieder zu joggen, ganz intensiv, laut Musik zu hören, also Dinge zu tun, wo ich sage, die sind wirklich gut für mich und also für mein Gehör vielleicht nicht, aber aber eben zu sagen, hey, was brauchst du jetzt als Person, damit du heute um 9 wieder funktionieren kannst? Und da immer wieder diese Frage mir selbst auch zu stellen, das fand ich extrem wichtig.
Und diese Frage finde ich natürlich auch aufgrund meiner Vergangenheit, aber diese Frage finde ich elementar, egal wann. Also in Krisenzeiten sicher noch mal mehr. Aber ich finde sie grundsätzlich ganz wichtig, mir jeden Tag immer zu stellen, what sparkle joy, ja, sagt Marie Kondo, wenn ich mir meinen Kleiderschrank anschaue. Aber was macht mir wirklich Freude am Tag? Und das können ganz kleine Kleinigkeiten sein. Und das ist ja das Thema Dankbarkeit. Ich schweife zwar ein bisschen ab, aber irgendwie passt es ja doch dazu, weil es gibt ja auch da die Studien, wenn du so ein Dankbarkeitstagebuch führst, und das können banale Sachen sein, Dankbarkeit, für Wärme zum Beispiel. Ich bin jetzt hier mit meiner Wärmflasche an meinen Füßen, weil ich immer so friere. Dafür bin ich dankbar, dass ich einen Wasserkocher habe und eine Wärmflasche habe, weißt du?
Ja, absolut.
Das hilft einfach, um dann wieder gestärkt rauszugehen. Manchmal sind es so Kleinigkeiten.
Ja, das teile ich total. Also wir hatten auch, ich rede jetzt viel von meinem Kollegen, aber wir haben halt echt eng zusammengearbeitet. Der hat dann immer so Relax-Tees gemacht. Also so irgendwie gibt ja irgendwelche Tees, wo dann draufsteht Relax. Und dann ging es mir immer schon gleich besser, weil ich dachte, jetzt habe ich einen Relax-Tee getrunken.
Und sag mal, diese Routinen, die du da eingeführt hast, führst du die weiter?
Also Joggen auf jeden Fall, das habe ich jetzt wieder total für mich entdeckt. Und ich versuche schon solche Dinge, also wir hatten es ja gerade von solchen Themen, wie dass man mal so 5 Minuten meditiert am Tag oder 10. Das versuche ich schon weiterzuführen. Aber es ist so wie die meisten Dinge, also zum Beispiel das Meditieren, das greife ich meistens erst dann wieder auf, wenn es zu spät ist. Also dass ich das wirklich kontinuierlich weitermache, da ist Luft nach oben.
Okay. Ja, weil das ist ja auch immer die Frage, was für ein Mindset und welche Routinen helfen dir eigentlich, um in Krisen innerlich gestärkt davon zu reiten, sozusagen, ja. zu stärken. Was hast du für ein Mindset? Was würdest du sagen, ist dein Mindset neben, du hast ja schon gesagt, Klarheit, Transparenz ist dir ganz wichtig. Was gehört noch dazu, um für dich in Krisen gut dazustehen?
Ich glaube, ich habe fast immer in meiner beruflichen Vergangenheit bisher ein großes inhaltliches Interesse. Also wenn mich Themen intellektuell begeistern, das hast du ja vorhin auch gesagt, dann kann ich da einfach wahnsinnig viel Energie entfalten. Und für mich war letztlich auch die Aufarbeitung oder auch die Organisationsentwicklung jetzt nach der Aufarbeitung eine intellektuelle neue Herausforderung, die ich so noch nie hatte. Und dann entwickle ich wirklich eine Freude daran, mich damit auseinanderzusetzen, Schaubilder zu machen und alles Mögliche, um mich da inhaltlich neu zu positionieren und das auch mit anderen zu diskutieren. Und ich glaube, dass das für mich etwas ist, was mich immer antreiben wird. Also ich habe auch deswegen Soziologie studiert, weil das immer etwas war, was meine Neugier befriedigt hat. Und das führt dann, glaube ich, also hoffe ich, meine bisherige Erfahrung dazu, dass ich eben Entscheidungen versuche, inhaltlich vernünftig zu treffen und nicht danach, wem könnte die jetzt gefallen. So, natürlich gibt es da immer einen Aspekt da drin, sonst arbeitest du nicht auf dem Level. Aber zu versuchen, erstmal den Inhalt voranzustellen, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Und das ist für dich auch so ein Mindset-Thema, ne? Zu sagen, okay, das begeistert und beflügelt mich, ja. Du hast gerade ein Wort genannt, nämlich die Organisationsentwicklung danach. Und da sind wir bei dem Thema auch Change und Veränderung und Begleitung von Veränderungen. Zwei Fragen habe ich. Ich stelle sie einfach mal gleich zusammen, so wie ich das gerne mache und wie es natürlich überhaupt nicht professionell ist. Die eine Frage ist, habt ihr sie von außen begleiten lassen, die Organisationsentwicklung? Interessiert mich natürlich aus fachlicher Ebene. Und die zweite, die mir da sofort mit aufpappt, jetzt hast du gesagt, da gab es jetzt nicht so wahnsinnig viele Widerstände, so habe ich das zumindest verstanden. Wie gehst du denn aber auch in anderen Unternehmen oder in anderen Transformationsprozessen um mit Widerständen, die dann passieren? Zwar unterschiedliche Fragen, aber
ja,
das hast du.
Also die Organisationsentwicklung, in der sind wir ja mittendrin. Ne? Wir haben im Oktober den Bericht übergeben bekommen und jetzt haben wir quasi ein gesamtes Entwicklungsprojekt gestartet und da sind natürlich auch externe Begleitungen drin, je nach Themengebiet. Also das ist sehr umfassend, deswegen ist das an unterschiedlichen Stellen sind unterschiedliche Externe mit drin. Das brauchen wir auch, gerade weil auch so ein Thema wie Aufarbeitung sehr emotional ist. Und da brauchst du auch immer mal wieder einfach schlicht eine Moderation, die das begleitet. Insofern, und das wird auch noch eine Weile dauern, das Projekt, aber es ist eben etwas, dadurch, dass es so vielfältig ist, ist es auch eine große Chance für uns. So, die zweite Frage habe ich gerade vergessen, die musst du nochmal stellen.
Ja, das liegt daran, dass ich das so unprofessionell gerade gemacht habe. Die Sache ist ja die, dass es ein Transformations- und Change-Prozess ist und dass wir ja mit Widerständen gewöhnlicherweise in Veränderungsprozessen rechnen dürfen, aktive, passive. Habe ich jetzt gerade rausgehört, gab es bei euch jetzt nicht in diesem Prozess explizit, aber mich würde interessieren, wie du das bei anderen Change-Prozessen wahrgenommen hast und vor allem verändert hast, diese Widerstände.
Also sicherlich ist auch dieser Prozess nicht widerstandsfrei. Dazu rüttelt er viel zu sehr an der Identität unseres Vereins und da gibt es eine starke und eine schwache Antwort. Die schwache Antwort ist, dass es in der Tat, ich lange davon überzeugt war, das beste Argument zählt. Also weil ich ja so inhaltlich getrieben bin, denke ich immer, das muss doch jetzt hier jedem auch klar sein, dass das jetzt der richtige Weg ist. Und wenn das jemand nicht versteht, dann verstehe ich das nicht. Dann denke ich, also das kann nicht. Ja, ne? Und ich habe aber gelernt, dass der Widerstand ja meistens mit einer Angst verbunden ist. und dass du verstehen musst, was die Angst ist. Und am besten versteht man die Angst, wenn man fragt, was ist die Angst dahinter? Also die Frage ist dann idealerweise noch ein bisschen anders gestellt, aber wenn man eben auf die Spur geht, was sind jetzt hier die Ängste? Und dann kann man ja kann ich, glaube ich, in ganz vielen Fällen diese Ängste nehmen und eher die Potenziale der Aufgabe in den Vordergrund stellen. Aber uns beiden ist klar, es gibt auch Widerstände, die kannst du nicht auflösen, die werden immer da bleiben. Und dann, glaube ich, ist es eine Frage, ist es ein Widerstand, der das ganze Projekt ins Wanken bringt, oder ist es ein Widerstand, wo ich jetzt einfach mal mache und dann werden die hoffentlich mitmachen?
Hm. Okay.
Aber wie siehst du das? Ich habe das Gefühl, du siehst es anders, weil du gerade
so. Nee, weil ich habe gerade, mir ist gerade ein anderer Gedanke gekommen, tatsächlich nochmal zusätzlich. Also die Frage ist ja nach den Widerständen, genau, also natürlich die Angst hinterfragen, weil es ist ja immer mit einer Angst da und woran liegt's, und aber auch mal wieder dieses, was brauchst du denn? Ne? Mhm. Aber auch, was kannst du selber geben? Das ist eigentlich so meine Komponente an der Stelle, weil ich finde schon, dass wir die Mitarbeitenden genauso in die Verantwortung nehmen dürfen für Veränderungen. Und zwar auch für Veränderungen, wo sie erstmal einen Widerstand dagegen haben und auch in die Verantwortung nehmen können, für sich selbst diesen Widerstand aufzulösen. Mhm. Das finde ich nämlich auch ganz wichtig und nicht mal zu sagen, ach ja, der Arme, der hat den Widerstand, ja, da bin ich als Führungskraft nur dran. Nein, bin ich nicht. Wir reden mit Erwachsenen gewöhnlicherweise an der Stelle und ich finde diese Verantwortung auch den Mitarbeitenden, egal auf was für einem Level, zu übergeben, ist das eine und das ist total wichtig, und das andere ist, dass sie es aber auch bitte annehmen dürfen. Und wir sind eben keine Eltern, sondern wir sind in diversen Rollen als Führungskräfte unterwegs.
Ja, da hast du total recht, das stimmt. Der Aspekt, den lasse ich vielleicht, den nehme ich mal mit.
Sehr schön. Was mir nur gerade tatsächlich nochmal aufgefallen ist, in dem, was du redest, das, was du gesagt hast, dass wir lernen uns ja auch gerade so ein bisschen kennen, und ich finde diese Kompetenz, die du gerade zeigst und hast, finde ich bewundernswert, weil du nämlich beides offensichtlich auf einem hohen, ausgeprägten Level hast, nämlich das ganze Thema Empathie, Fragen stellen, dabei sein, Vorbild sein im Sinne von du kannst auch gern zu mir kommen und so weiter. Auf der einen Seite diese weichen Faktoren sozusagen, und auf der anderen Seite sagst du, und das finde ich total schön, großes inhaltliches Interesse, und ist doch klar, ist doch logisch. Das heißt, dass du mit ganz logischen Thematiken an deine Prozesse rangehst und dass du eben beides auf einem hohen Level hast, und das finde ich gerade sehr, sehr schön. Das ist jetzt einfach nur mein Kompliment außerhalb des Podcasts, was aber im Podcast ist. So.
Danke dir, das ist total nett, ja, danke.
Ich erlebe es nicht so viel immer, deswegen finde ich das gerade sehr, sehr deutlich und sehr da.
Danke.
Was mich nochmal interessiert, wie erkennst du denn, wenn eine Veränderung notwendig wird, und wie bereitest du denn dann dein Team auch drauf vor, wenn jetzt du das erstmal erkennst?
Also in der Vergangenheit war es so, dass der Veränderungsbedarf mir eher genannt wurde. Also der Veränderungsbedarf mit Bezug auf die Aufarbeitung, der kam ja von außen. Und auch sonst, als ich bei SOS Kinderdorf angefangen habe, bin ich am Anfang durch alle Einrichtungen gefahren. Ich habe mir alles angeschaut. Ich habe Praktika vor Ort gemacht. Ich habe eine Roadshow gemacht. Also ich bin wahnsinnig viel einfach in die Praxis reingegangen. Und da haben die Leute wirklich sehr häufig, ach, Frau Schutter, jetzt wo Sie gerade mal da sind, ich muss Ihnen mal sagen, das so. Und dadurch hatte ich einen relativ großen Strauß an Themen, die wir bearbeiten müssen. Und Dinge haben sich halt auch mehrfach gezeigt. Also wir sind eine Organisation mit einer Zentrale und vielen dezentralen Einheiten. Und wie der Kommunikationsfluss zentral, dezentral läuft, ist naheliegenderweise ein großes Thema bei vielen Organisationen. Und das war da einfach sehr deutlich. Und das andere ist, das haben, glaube ich, auch viele Organisationen, so der Respekt vor der Praxis. Also wenn du mal, weiß ich nicht, eine 10-Stunden-Schicht in so einer Kinderdorffamilie geschoben hast und dann ins Hotel, also ich durfte ja noch im Hotel schlafen, wenn ich dann ins Hotel wirklich nur aufs Bett so hinfalle, dann habe ich ein anderes Verständnis dafür, wie der Alltag unserer Mitarbeitenden aussieht, als wenn ich sage immer zu unseren Mitarbeitern in der Geschäftsstelle, ihr habt es hier warm und trocken, ihr könnt hier vieles erzählen, aber ihr müsst Verständnis dafür haben, dass unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort mit einer Gruppe von 6 Kindern, Entschuldigung, wo immer eins kotzt, zu tun hat, und Für diese Situation müsst ihr eure Praxisanleitungen, eure Konzepte, eure Vorgaben, für diese Situation müsst ihr schreiben. Und das halte ich für einen ganz zentralen Aspekt, wenn du in so einem wichtigen Feld wie der Kinder- und Jugendhilfe arbeitest, dass du verstehst, dass unsere Leute vor Ort sicherlich nicht nur rumsitzen und Kaffee trinken, also ganz im Gegenteil.
Kann ich das so zusammenfassen? Die Führungsebene, wenn sie etwas für Mitarbeiterebene beschreibt, festsetzt, reguliert, auföffnet beispielsweise, dann gilt es vorher erstmal auf dieser Ebene mal reinzuschauen, mit den Menschen zu sprechen, das selber zu erleben, statt nur drüber zu sprechen, damit es dann auch wirklich da ankommt, wo es hin soll.
Absolut. Wenn du dir vorstellst, also ich will ein Beispiel Digitalisierung nennen, wenn wir eine digitalisierte Dokumentation einführen und eine Kinderdorfmutter hat einen Windows 95 PC bei sich im Haus stehen und sie muss quasi einen Fall dokumentieren, dann sagt die logischerweise, bis ich eure Applikation aufgerufen habe, stehe ich hier 10 Minuten am Rechner, bis das Ding hochgefahren ist. Mhm. Das funktioniert für mich nicht. Und auf dem Level müssen wir versuchen zu arbeiten.
Genau, und das ist jetzt so ein Beispiel, ne? Wahrscheinlich von vielen, vielen Beispielen. Ja, sehr schön.
Ja.
Vielleicht noch so eine letzte Frage. Was können Führungskräfte aus deiner Sicht in der heutigen Welt mehr für Mut und Verantwortung lernen, beziehungsweise wie können sie das noch ein bisschen mehr entwickeln?
Ich kann ja nicht für alle sprechen. Aber was mich leitet oder was ich versucht habe, für mich als Leitstern auch für das Motto Grace Under Pressure zu nutzen, ist, was habe ich denn zu verlieren? Wenn wir uns jetzt ehrlich anschauen, dann bist du auf einem Führungskräftelevel, ja, du kannst deinen Job verlieren, du kannst vielleicht mal einen Karriereknick in Kauf nehmen. Aber viel schlimmer wäre ja, wenn du nicht entlang deinem Kompass arbeitest, wenn du irgendwie dich selber verlierst. Und da mehr Mut zu haben und zu sagen, okay, was ist Worst-Case-Szenario? Und dann eben entlang solcher Themen seine Entscheidungen zu treffen, das halte ich für hilfreich.
Ja, also mehr der Mut, auch wirklich bei sich zu sein, seine Werte auch nicht zu verletzen, zumindest nicht dauernd, und zu sagen, das sind auch meine Haltung dazu und das ist wichtig, nicht nur für mich, auch für die Organisation. Ach Mensch, wie schön. Ich finde es sehr, sehr spannend. Habe schon mal vielen, vielen Dank. Ganz zum Schluss fragen wir unsere Interviewgäste und unseren Interviewgast ja immer sehr gerne nach dem eigenen Motto im Führungsleben an der Stelle. Von daher, was ist denn deiner?
Ja, das eine ist sicherlich Grace Under Pressure, dass ich sage, gerade in Drucksituationen zeigt sich, wo dein Rückgrat ist. Aber das andere ist, ich habe Angst und ich mache es trotzdem. Weil natürlich, wenn du dir meine Biografie anschaust, war ich oft in Situationen, die ich vorher noch nicht kannte. Und ich habe oft Herzflattern gehabt oder zittrige Hände. Das habe ich heute noch. Aber das darf mich auf keinen Fall davon abhalten, dann zum Beispiel an so einem Podcast teilzunehmen, weil das ja eine tolle Erfahrung ist hinterher.
Liebe Sabina, ich muss so grinsen, weil ich finde das total cool. Ich habe Angst, aber ich mache es trotzdem. Das finde ich richtig gut. Ich konnte gerade sprechen und mein Satz seitdem auch immer wieder zitiert ist, ich weiß zwar nicht, wie es geht, aber ich kann's. Und das haben meine Eltern jetzt gerade mal wieder ausgepackt, eben, dass das schon wirklich, also wahrscheinlich waren es meine ersten Sätze. Und das zieht sich total durch mein Leben durch. Und es ist super. Vielen, vielen, vielen Dank für den super Podcast.
Danke dir. Dankeschön, liebe Brigitte.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Mensch, wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über den ein oder anderen Daumen nach oben, Sternchen, Likes, ihr wisst schon, wie das geht. Wenn ihr mehr von Sabina, von dem SOS Kinderdorf wissen wollt, verlinke ich euch alles im Linktree unten. Greift gern drauf zu, Fragen beantwortet sie sicherlich sehr gerne. Und dann freue ich mich, euch natürlich auch sagen zu können, dass ja die zwei Bücher jetzt rauskommen, 9. Mai, 9. April kommt das erste raus, 30 Fragen, die dein Leben bereichern, und 15. Mai künstliche Intelligenz in der Führung. Also still tuned und freut euch auch auf die nächste Episode.